1999 da hingereist, haben erstmal so Spanisch gelernt, die Kultur kennengelernt und so langsam in das Land eingearbeitet, in das Denken der Menschen, und haben die ersten 2 Monate beim anderen Missionar gelebt, bis wir dann irgendwie eine Wohnung gefunden haben, wo die Deckenhöhe auch zu meiner Größe gepasst hat. Und haben die dann gefunden und mussten dann die Wohnung so ein bisschen renovieren, haben das gestrichen, und an der Eingangstür, da war so ein altes Schloss dran. Und ich habe gedacht, oh, als alter Deutscher, so ein Schloss, das ist nicht ganz so sicher. Und um meiner Frau, meiner eigenen Haut willen, habe ich ein neues Schloss einbauen wollen. Und dann bin ich zum Baumarkt gefahren da in der Stadt, und der Baumarkt in Ecuador ist nicht ganz so wie der Baumarkt bei uns, dass man da so reinläuft und ins Bauhaus und da rum und dann sein Zeug raussucht, sondern der Baumarkt ist so wie bei uns früher der Alle-Tante-Emma-Laden. Du hast da so einen Tresen und dann kommst du hin und sagst, ich hätte gerne ein Schloss für eine Tür. Dann läuft er hinten in sein Lager und holt so ein paar Schlösser und dann legt er die vor dich hin und dann musst du aussuchen. Auf jeden Fall bin ich dahin zu diesem Baumarkt und habe mir die Schlösser zeigen lassen, und dann gab es so ein paar billige chinesische, also die waren halt aus China, aber billig. Und dann gab es so ein paar teure amerikanische, also in Anführungszeichen, das stand zumindest drauf. Und natürlich für die Familie nur das Beste, man kauft nur das teuerste Schloss, damit das Haus auch sicher ist. Und der Verkäufer hatte mir garantiert, dieses Schloss hat Garantie lebenslänglich. Und habe ich gedacht, okay, das kaufe ich. Habe das Schloss gekauft, bin nach Hause, habe es vorschriftsgemäß eingebaut. Wir waren auch happy damit, bis nach so einem Monat das Ding kaputt gegangen ist. Oh, dachte ich, das ist aber schnell gegangen. Aber passiert ja manchmal Montag, da habe ich gedacht, okay, hat ja Garantie lebenslänglich, baue das Ding wieder aus, bring's zurück zum Baumarkt, legt es dem hin und sagt, ey, das Ding ist kaputt gegangen. Ja, sagt, das ist kaputt, müssen Sie ein neues kaufen? Nee, sage ich, ich habe meinen Zettel, wo ich es gekauft habe, und Sie haben mir gesagt, es hat Garantie lebenslänglich. Guckt er mich an, grinst und sagt, ja, ich glaube, das Leben von dem ist vorbei. Also, so kann es natürlich auch gehen in Bezug auf lebenslängliche Garantie. Wir haben die nicht. Wir haben uns gestern darüber unterhalten, dass die Sterblichkeitsrate selbst auf der Alp bei knapp 100% liegt, obwohl die Menschen noch gesünder sind und noch besser aussehen wie woanders. Aber trotzdem, wir sterben. Diese lebenslängliche Garantie, die irgendwann mal ausläuft. Und die Frage ist, was ist denn nach dem Tod? Und der Tod ist so eine Mauer für uns, über die wir nicht hinausschauen können. Die hat nur einer mal durchbrochen. Und das ist Jesus Christus, der diesen Tod durchbrochen hat. Ich weiß nicht, ob Sie sich auskennen auf dem Büchermarkt. Aber der Büchermarkt, der boomt von Büchern, wo Menschen in der Ewigkeit irgendwie waren. Ob es im esoterischen Bereich war, wo Menschen diese Lichter hatten und Nahtoderlebnis, das beschreiben, dann wird es verkauft und die waren dann in einer ewigen Welt, wo Licht und Wärme und Schönheit war. Oder auch im christlichen Bereich, wo es ganz viele Bücher gibt. Da war jemand 50 Minuten im Himmel, ein anderer war 15 Minuten im Himmel und der andere 5 Minuten im Himmel. Und in Ecuador, wo wir gearbeitet haben, da gab es jedes Jahr mindestens 1-2 Leute, die aufgetaucht sind und über ihr Erlebnis Zeugnis geben wollten, wie sie im Himmel waren. Also von den Toten zurückgekommen sind, im Himmel waren. Und dann, also das ist so der Büchermarkt, der boomt. Und bei manchen von diesen Zeugnissen mussten die Verlage auch schon mal wieder die Bücher wieder zurücknehmen, weil das dann doch vielleicht eher erfunden war, irgendwo in einem amerikanischen Gehirn und Herz, das schnell Geld machen wollte. Und ich habe nichts gegen diese Bücher, das ist ja nett, aber ich lese lieber ein sicheres Buch von jemandem, der beschreibt, wie es war im Tod und der wirklich zurückgekommen ist, nämlich Jesus Christus, der tot war, auch verstanden ist und der den Tod überwunden hat, der wieder lebendig geworden ist. Und ich lese lieber die Bibel, wo ich einen wahrhaftigen Bericht habe von dem, was die Hoffnung ist in der Ewigkeit. Was die Hoffnung ist in der Ewigkeit. Er starb am Kreuz, ist am dritten Tage von den Toten auferstanden. Und ich will nicht nur so sehr die Bücher lesen von denen, die anscheinend zurückgekommen sind, sondern ich will das Buch lesen von dem, der wirklich zurückgekommen ist, der Sieger ist über den Tod. und auf dessen Grab es eben nirgends gibt. Das ist das Schöne im Christentum. Wir haben kein Grab von unserem Anführer unserer Religion. Also es gibt wohl eins irgendwo da in Jerusalem, aber da findet man eben nichts. Man kann zum Grab von Mohammed gehen und dann findet man ein Grab mit einer Aufschrift und da ist Mohammed eben beerdigt. Bei Jesus Christus, man kann zu so einer Grabhöhle laufen, die ist natürlich auch nicht wahr irgendwo, aber da findet man eben auch nichts drin. Es gibt dieses Grab nicht. Jesus, der ist von den Toten auferstanden und der lebt. Jesus hat nicht nur einen Weg vorgegeben. Nein, sagt er, ich bin der Weg in der lebendigen Beziehung zu mir. Er hat nicht nur irgendeine Wahrheit gelehrt. Er hat gesagt, nein, ich bin die Wahrheit. In der lebendigen Beziehung zu mir erkennt ihr, was Wahrheit ist. Er hat nicht nur Leben von Menschen verbessert, irgendwie durch das, was er getan oder gesagt hat. Nein, er hat gesagt, ich bin das Leben. In der Beziehung zu mir seid ihr verbunden mit dem Ursprung des Lebens. Und deshalb ist es wichtig, gerade auch für uns im Christentum, für uns als Christen, auch wenn wir mit Menschen reden, die interessiert sind am Christentum, immer wieder zurückzukommen, zu sagen, okay, was sagt denn die Bibel über diese Ewigkeit? Ob es dann am Ende jemand annimmt oder vielleicht eher bezweifelt, das ist dann nochmal seine Sache. Aber für uns ist es wichtig zu sagen, was sagt denn die Bibel über die Ewigkeit? Ein paar Fakten, die wichtig sind. Ich habe mal 4 bzw. 5 zusammengesammelt. Die biblische Überlieferung, dieses Buch von Jesus Christus, die sagt so ein paar Sachen über den Himmel. Natürlich mehr, wie man an so einem Nachmittag sagen kann, aber mal zusammengefasst. Das Erste, der Himmel, der ist echt. Der Himmel, der ist echt. Das Wo und Wie des Himmels. Der Himmel besteht aus Raum und Zeit. Der Himmel besteht aus Raum und Zeit. Die Frage ist, wo ist dieser Raum des Himmels und in welcher Zeit existiert er? Der christliche Liedermacher Jürgen Werth, den kennt ihr vielleicht, der hat einmal gesungen, der Himmel ist nicht oben, seit Jesus ist er hier. Die Grenzen sind verschoben, geöffnet ist die Tür. Also der hat gesagt, der Himmel, der ist hier. Martin Luther hat auch ein Lied gedichtet, vom Himmel hoch, da komme ich her. Also jetzt ist die Frage, okay, wo ist denn der Himmel? Ist er oben oder ist er hier? Jesus, das ist uns klar, der ist in den Himmel gefahren, an Himmelfahrt, nach oben ist er weggenommen worden. Das ist nicht irgendwie ein Obergeschoss von einem mittelalterlichen dreistufigen Weltbild, da gibt es irgendwie so einen Aufzug und da oben sitzt irgendwie Gott. Es scheint irgendwie eine andere Dimension zu sein, die gleichzeitig existiert, hier und oben. Also mal ein paar Bibelverse. Im 5. Mose, Kapitel 26, Vers 15, da heißt es, siehe herab von deiner heiligen Wohnung, vom Himmel, und segne dein Volk Israel und das Land, das du gegeben hast, wie du unseren Vätern geschworen hast, ein Land, darin Milch und Honig fließt. Also der Mose, der betet hier und sagt, von deiner heiligen Wohnung im Himmel siehe herab. Also der Mose bezeichnet den Himmel als das Wohnzimmer Gottes. Da wohnt Gott. Das ist das Wohnzimmer Gottes. Es hat aber keinen statischen Ort irgendwo, sondern es ist eine Dimension. Der Himmel ist das Wohnzimmer Gottes. Und gleichzeitig kann Paulus sagen, in Apostelgeschichte 17, er hat gemacht, dass von einem Blut aller Menschen Geschlechter auf der ganzen Erdboden wohnen und hat Ziel gesetzt und vorgesehen, wie lange und wie weit sie wohnen sollen, also die Menschen auf der Erde, dass sie den Herrn suchen wollten, ob sie doch ihn fühlen und finden möchten und für wahr, er ist nicht ferne von einem jeglichen unter uns. Und das spricht Paulus in Athen einer Gruppe von Menschen zu, diese Wahrheit, die nicht Christen waren, sondern im Gegenteil. Die haben, heidnische Götter angebetet auf dem Areopag. Und Paulus war eigentlich zornig über ihre Fehlorientierung ihrer religiösen Sehnsüchte zu den falschen Göttern hin. Aber er sagt nicht, hey, ihr seid komplett gottlose Menschen, im Sinne von ganz, ganz, ganz weit weg, weil Gott ist da oben und ihr seid da unten. Nein, nein, nein. Gott ist eigentlich euch ganz nahe. Und ihr könntet auch ganz nahe bei Gott sein, wenn ihr nur Jesus Christus als, und dann kommt es und dann predigt er weiter, anerkennen würdet als Herrn und Heiland über eurem Leben. Das mögen dann die Leute in Athen nicht so sehr. Ein paar glauben, ein paar lachen ihn aus und ein paar denken, der ist durchgeknallt. Also, wie das halt immer so ist, wenn man das Evangelium verkündigt. Aber Paulus, der sagt denen, hey, Gott, der ist euch ganz nahe. Die Gegenwart Gottes, wo Gott wohnt, nämlich im Himmel, das ist nicht so weit weg. So, das müssen wir mal wahrnehmen. Der Himmel ist gleichzeitig weit weg oben und doch ganz nah. Es ist eine Wirklichkeit, die uns näher ist, hat der Dr. Volker Gekle mal gesagt, die uns näher ist als unser Unterhemd. Finde ich eine schöne Sache. Das ist eine Wirklichkeit, die uns näher ist als unser Unterhemd. Gott wohnt im Himmel und gleichzeitig bei uns. Jesaja hat es mal schön ausgedrückt. Er hat gesagt, denn so spricht der Hohe und Erhabene, der in Ewigkeit wohnt und dessen Name der Heilige ist. Ich wohne in der Höhe und im Heiligtum und bei dem, der zerschlagenen und gebeugten Geistes ist, um zu beleben den Geist der Gebeugten und zu beleben das Herz der Zerschlagenen. Also, wo wohnt denn Gott? Wo ist das? Das ist oben in der Höhe, im Heiligtum, im Himmel und im Herzen derer, die durch demütigen Glauben, durch hungrigen, ausgestreckten Glauben mit ihm zusammenleben. Also dort wohnt Gott. Dort ist die Gegenwart Gottes da. Also Gott wohnt dort. Und dann ist es wichtig, dass selbst wenn Gott in denen, im Herzen derer wohnt, die zu ihm gehören, vielleicht in dir, in mir, dass wenn die Gläubigen im Neuen Testament, auch im Alten Testament, wenn sie beten, dann beten sie Vater unser im Himmel und beten dann nicht in sich hinein, sondern beten immer zu dem Gott nach oben, nach außen. Also sie beten nicht in sich hinein, sondern beten nach außen. Das hat mal jemand gesagt und ich fand es ein sehr schlechtes Beispiel. Hat mal jemand gesagt, ja, du hast manchmal den Eindruck beim Beten, deine Gebete gehen nur bis zur Zimmerdecke. Brauchst du dir keine Sorgen machen. Warum? Weil Gott ja in deinem Herzen lebt und du brauchst nicht zum Gott im Himmel beten, sondern zum Gott in deinem Herzen. Das ist biblisch gesehen nicht ganz richtig. Wir beten nicht nach innen zum Gott, der in uns wohnt, sondern wir Christen beten immer zum Gott, der auf dem Thron sitzt, der im Himmel ist, der Herrscher ist. Das ist vielleicht ein bisschen Haarspalterei, ich finde es trotzdem wichtig, auch in der Abgrenzung vielleicht zum Esoterischen, wo man so diesen Funken des Gottes in sich sucht, den man irgendwie anfacht. Das ist im christlichen Weltbild nicht so. Da ist das Geschöpf und der Schöpfer immer noch getrennt voneinander. Auch wenn Gott in uns wohnt, werden wir nicht göttlich, sondern Gott, der Herrscher, ist immer noch ein Geschöpf außerhalb seiner Schöpfung, das wir suchen und anbeten. Das ist auch schön, weil Gott dann einfach mächtiger ist als nur was Menschliches, sondern immer übermenschlich, übernatürlich ist und wirken kann auch in unserem Leben. Nicht begrenzt ist auf unser Denken, Fühlen und Handeln. Deshalb, die Gebete sind immer nach außen gerichtet. Da wir nun, Brüder, Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum durch das Blut Jesu auf dem neuen und lebendigen Weg, welcher er uns eingeweiht hat durch den Vorhang, das ist sein Fleisch, haben wir Zutritt zu Gott. Also wir haben Zutritt zu Gottes Heiligtum und wir haben als Christen überall und direkten Zugang zum Thronsaal Gottes durch das Blut Jesu Christi. Das heißt, das ist das Schöne Egal, ob wir dann am Ende wissen, wo Gott in Raum und Zeit wohnt, wenn ich hier die Augen schließe oder sogar offen habe, aber bete, dann stehe ich direkt vor Gott im Himmel. Dann stehe ich direkt vor Gott im Himmel, vor ihm als seine Kinder. Habe ich immer direkten Zugang. Nicht, weil ich besonders heilig bin, es besonders verdient habe. Nicht, weil ich eine besondere Atmosphäre geschaffen habe, um diesen Zugang zu schaffen durch einen gottesdienstlichen Raum oder durch eine Lobpreisatmosphäre, durch einen speziellen Ort oder sowas. Nein, es gibt nur eine spezielle Ausrichtung, eine demütigende Erwartungshaltung, die ich habe, dass Gott am Wirken ist. Also das ist das Schöne, Gott ist uns ganz nahe. Und wenn wir seine Kinder sind, dann sind wir nur ein Gebet entfernt, im Himmel zu stehen vor ihm, vor seinem Thron. Also ganz nahe dran an diesem Gott. Und gleichzeitig, wo ist der Himmel? Als Jesus mit diesem Verbrecher am Kreuz hängt, da sagt er, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Also ein ganz anderer Ort, wo man hinkommt, wenn man stirbt. Also eine andere Dimension, ein anderer Ort. Das ist wichtig. Wo ist der Himmel? Ganz nah bei uns dran und trotzdem ein anderer Ort, eine andere Dimension nach dem Tod. Die zweite Frage, die ich beantworten möchte, ist, wie ist denn der Himmel? Also, wie ist er denn? Und das ist jetzt wichtig, wie ist denn der Himmel? Ähnlich wie die Frage, wo ist denn der Himmel, ist es in der Bibel nicht ganz so einfach zu beantworten, wie er ist. Aber die grundlegenden Linien kann man darstellen, wie ist denn der Himmel in Bezug auf das Paradies. Es ist nicht alles einfach zu verstehen in der Bibel, wie sie den Himmel beschreibt, wie sie den Himmel darstellt. Aber das, was die Bibel sagt über den Himmel, regt unsere Fantasie an, uns ein Bild zu machen, uns vorstellen zu dürfen, wie der Himmel ist. Das sollen wir und das dürfen wir auch. Und dazu ist das Neue Testament auch geschrieben über das, was ich sage zum Himmel. Entschuldigung. Damit wir kapieren, checken, nicht, dass wir uns Fantasien machen, die nichts mit der Bibel zu tun haben, aber eine gesunde biblische Fantasie entwickeln, die biblischen Bilder ins Auge fasst, mit denen wir leben können. Also das muss man verstehen, die Bibel gibt uns solche Bilder, damit, wenn wir über etwas nachdenken, dass unser Herz erfüllt mit Gedanken und Gefühlen. Also ich weiß nicht, welche Bilder Sie im Kopf haben, wenn Sie an Jesus Christus denken. Also wenn Sie die Augen schließen und sich fragen, jetzt bete ich zu Jesus. Was sehen Sie für ein Bild? Wen sehen Sie denn da, wenn Sie die Augen schließen? Machen Sie sich ein Bild? Oder haben Sie keins? Also ich habe immer ein Bild. Wenn ich an Jesus denke, ich denke ganz viel an den guten Hirten. Das ist mein Bild. Das hat sich so eingeprägt in meinem Kopf. Und das ist mein Lieblingsbild von Jesus. Es gibt noch ein paar andere Bilder, die das Neue Testament hat von Jesus. Es gibt auch ein paar hammermäßige Bilder. Eines werden wir morgen oder übermorgen uns anschauen, aus der Offenbarung 14. Da ist Jesus der Keltertreter. Da tritt die Kelter. Nicht so mein Lieblingsbild, aber es ist auch ein Bild. Aber meins, wenn ich die Augen schließe und mir Jesus vorstelle, wenn ich aufschaue zum Anfänger und Vollender meines Glaubens, das soll ich ja tun, aufschauen. Ja, wenn ich da hinschaue zu Jesus, was sehe ich denn dann, wenn ich hinschaue zu Jesus? Wenn ich ihn anschaue. Und die Bibel gibt uns Bilder, die unsere inneren Bilder, unsere inneren Vorstellungen erneuern, reinigen, weil wir alle mit Bildern leben. Wir leben mit Bildern, wir leben mit Worten, wir leben mit Dingen, die uns unser Leben, unsere Gefühle anstoßen, bewegen, uns motivieren, uns vorwärts bringen. Die Bibel gibt uns deshalb auch Bilder in Bezug auf die Ewigkeit, die unsere Fantasie ansteckt, damit wir eine Motivation, Gefühle haben in Bezug auf den Himmel. Wie wird denn der Himmel sein? Verstehen Sie? Das ist vielleicht ein bisschen theoretisch, aber mir ist trotzdem wichtig. Warum? sind diese Bilder teilweise ein bisschen unverständlich für uns. Manche Sachen können wir uns kaum vorstellen. Manche Sachen machen wenig Sinn für uns oder machen vielleicht Sinn, aber sind irgendwie nicht richtig einzuordnen. Ich stelle mir das so vor wie der Mann hier. Kennen Sie den? Wer ist das? Geschichtelehrer hier, irgendwie Geschichtsinteressierten. Das ist Marco Polo. Ist auch schon ein bisschen alter Mensch, der hat im 13. Jahrhundert gelebt. Und Marco Polo war der große Welterkunder und Seefahrer. Und 1295 ist er in die Mongolei gefahren, also hier China, Mongolei. Und er hat es getan für die Italiener damals. Und dann war er unterwegs für die italienische Krone, den König. Und dann kam er zurück von der Mongolei nach Italien. Und jetzt musste er, natürlich war er am Hof von Kublai Khan, dem Enkel von Genghis Khan. Den haben Sie vielleicht schon mal, Genghis Khan. Nicht die Genghis Khan von Moskau, Moskau, werf die Gläser an die Wand. Nein, nicht die, sondern der richtige Genghis Khan, der war beim Enkel vom Genghis Khan, hat Mongolei als erster Europäer sozusagen entdeckt und kam jetzt zurück nach Italien und musste den Italienern am Hof von Italien beschreiben, wie ist denn in der Mongolei? Also da gab es noch kein Internet, keine Reiseführer oder sonstige Dinge. Jetzt musste er diesen Leuten dieses China-Mongolei beschreiben. Die Mongolei war keine imaginäre Welt gewesen, sondern eine reelle Welt, die gleichzeitig zur italienischen Welt existiert hat. Und trotzdem hatten die Italiener keine Bilder im Kopf, wie die Mongolei aussieht. Und der Marco Polo musste irgendwelche Elemente und Bilder aus Italien verwenden, um den Leuten klarzumachen, wie es in der Mongolei aussieht, damit sie es überhaupt verstehen können. Und manche Bilder hat er ihnen dann vielleicht aufgezeichnet, aber dann haben die komisch ausgesehen und völlig unitalienisch. Und dann haben wir gesagt, ja, das ist ja komisch. Ja, ja, das ist halt mongolisch, nicht italienisch. Und genauso ist es das Problem der Bibel, zu sagen, ich habe eine andere Welt, die gibt es nicht nur imaginär, die gibt es wirklich, aber die ist ein bisschen anders wie unsere Welt und trotzdem ein bisschen gleich. Und mit den Bildern von dieser Welt wird die ewige Welt beschrieben. So, macht es Sinn? Und deshalb ist es von der Bibel her, dass der Himmel ähnlich ist, aber trotzdem eine andere Welt. Neuer Himmel, neue Erde. Was ganz anderes und doch in vielem ähnlich. Und doch in vielem ähnlich. Wie wird denn der Himmel beschrieben? Der Himmel wird beschrieben, deshalb ist der Himmel echt, weil wir dort echte Körper haben werden. Also der Himmel wird beschrieben im Neuen Testament, dass wir echte Körper haben werden. Wir sind nicht nur Geist, der irgendwie im Blasen durch die Luft schweben wird. Nein, wir werden im Himmel alle einen Körper haben, einen Auferstehungsleib, sagt Paulus im 1. Korinther 15. Die Vorstellung, dass verstorbene Personen als Geist alleine weiterleben, die ist weit verbreitet. Aber die ist letztendlich falsch. Es gibt eine konkrete leibliche Auferstehung. Ich habe einen Leib, den man später auch wieder anfassen kann, an diesem Punkt. Ich werde eine eigene Identität haben im Himmel. Also eine echte eigene Persönlichkeit sein. Meine Persönlichkeit wird im Himmel nicht ausgelöscht werden. Ich werde im Himmel ich sein. Wir werden einander erkennen. Unverwechselbar als Individuen letztendlich. Das sieht man in vielen Gleichnissen, die Jesus erzählt. Lukas 16, das ist so ein intensives Gleichnis, das Jesus über die Realität des Himmels und der Hölle erzählt. Und dort kennen sich die Leute, sie erkennen einander. Jesus spricht davon, dass Abraham, Isaak und Jakob im Himmel zu Tisch sitzen werden, Matthäus 8. Also man wird Jakob, Abraham und Isaak dort erkennen als die drei Personen. Das ist eine Aussage, die nur Sinn macht, wenn man als Personen wirklich existiert. Meine Persönlichkeit wird nicht ausgelöscht, auch wenn ich im Himmel ganz ohne Sünde bin. das ist das Schöne. Deshalb fasziniert mich das Christentum auch so sehr. Und deshalb bin ich auch gerne Christ. Warum? Weil am Ende dieses Ganzen werde ich nicht ausgelöscht. Ich gehe nicht irgendwie ins Nirvana, ins Nichts, ins Große, irgendwas über, sondern ich bleibe eine Persönlichkeit, auch im Himmel. Das ist das Ziel Gottes ja sowieso mit mir, dass ich ein Mensch werde, der ganz wieder so lebt, wie er eigentlich von ihm geplant war, doch ohne Sünde. Doch ohne Sünde. Also das ist das, was Jesus gekommen ist zu tun, uns zu befreien von der Sünde, zu versöhnen mit Gott. Und Heiligung bedeutet nichts anderes als werden wie der, der du eigentlich schon immer geplant warst zu sein, doch ohne Sünde. Und Jesus macht uns freier und freier von der Sünde und lässt uns immer mehr zu dem werden, der wir schon immer geplant waren zu sein. Deshalb werden wir immer mehr, wenn wir werden wie Jesus, dann werden wir immer mehr wie Ede. In meinem Fall. Und in Ihrem Fall wie Renate oder Sabine oder Claudia oder Franz oder Fritz. Das heißt, du wirst, wenn du wirst wie Jesus, nicht irgendeine komplett andere Person, sondern du wirst, der du schon immer sein solltest, bevor die Sünde in dein Leben gekommen ist, und das immer mehr, ohne Sünde. Das heißt, wer sein Leben verliert, der wird sein Leben finden. Der wird seine Persönlichkeitsfindung abschließen, indem, dass er Jesus gefunden hat und Freiheit in ihm findet. Und im Himmel wird es komplett da sein. Du wirst eine ganze und klare Persönlichkeit sein, mit einem vollkommenen Körper, der unverweslich ist, der völlig verwandelt ist. Die Elemente der Vergänglichkeit durch den Sündenfall sind nicht mehr da. Er wird herrlich sein, vor Kraft strahlen, nicht altern oder krank werden im Himmel. Na, wie das aussieht, wie alt wird man denn sein im Himmel? Weiß ich nicht, sagt die Bibel nicht. Werde ich so alt sein, wie wenn ich 20 war, 30, 40, jetzt bin ich so knapp über 40 und werde ich so sein? Also da gibt die Bibel keine Klarheit darüber, wie alt wir denn sein werden, wenn wir diesen neuen Körper haben. Aber es wird so sein, dass dieser Körper gesund ist, nicht mehr krank sein wird. Keine Krankheit wird mehr da sein, weil kein Tod mehr da ist, weil keine Trennung mehr da ist. Und es gibt keine Träne mehr. Das heißt, du wirst vor dem Spiegel stehen und wirst nicht mehr weinen über dich, weil die Weihnachtsplätzchen so gut waren oder was auch immer das war. Oder warum? Weil du vielleicht mit einer gewissen Behinderung auf die Welt gekommen bist oder eine Verunstaltung da war durch was, eine Verbrennung oder einen Unfall oder sonst irgendetwas. Das wird es nicht mehr geben. In Bezug auf deinen Körper, du wirst dich nicht mehr schlecht fühlen darüber, über das, wie du aussiehst, wie du dastehst oder eben auch nicht. Es wird einen echten Alltag geben im Himmel, einen echten Alltag. Wenn man die Berichte der Bibel sieht, dann wird es so sein, wenn man die Berichte von Jesus nach der Auferstehung ansieht, dann erkennen wir, dass Jesus physisch erlebbar war. Deshalb kocht er mit seinen Jüngern am Strand Fische und frühstückt mit ihnen. Jesus isst mit seinem Auferstehungsleib. Essen, trinken, grillen. Also grillen, das ist auch dabei. Ja, wer das nicht so mag. Ich weiß nicht, was man dann grillt, ob man dann irgendwie Blätter grillt oder was man da grillt oder vegetarisch. Ich kann das nicht so genau sagen, aber Jesus grillt. Und Paulus bestätigt das im Philipperbrief Kapitel 3, 21. Er redet von dem Auferstehungsleib, den wir von Jesus bekommen, der unseren armseligen Leib verwandelt wird in die Gestalt seines verherrlichten Leibes, in der Kraft, mit der er sich alles unterworfen hat. Also Jesus Christus ist in der Art ein Vorbild für unsere Auferstehungsleib. Im Himmel wird es kein eintöniges Harfespielen geben auf einer Wolke. Also diesen bayerischen Himmel wird es nicht geben, außer vielleicht für die Bayern. Sorry, die Fuhler. Also den bayerischen Himmel, den wird es nicht geben. Es ist nicht eintönig. Es wird ein Programm dazugehören. Wir werden nicht irgendwo nur tagelang Halleluja singen in einer kalten und sterilen Stadt aus Gold und Edelsteinen. Das ist so das Bild, das man hat. Da wird die Straße wird aus Gold sein und die Tore mit Edelsteinen. Das hört sich alles sehr steril an, aber das ist nur ein Bild für die Größe und Schönheit und das Wertvolle dieser Stadt. Warum soll eine Straße aus Gold sein? Was ist denn eine Straße aus Gold besser wie eine Straße aus Stein? Nichts. Es will nur den Wert darstellen an diesem Punkt. Es wird nicht langweilig sein im Himmel. Wir werden von der kreativen Gegenwart Gottes durchdrungen sein, der kreativ ist in seiner Schöpfung. Wir werden die gleichen oder ähnliche Dinge tun, die wir hier getan haben, nur mit positiven Vorzeichen, ohne die Auswirkung der Trennung von Gott, weil Gott dabei sein wird. Wir werden Luft zum Atmen haben, Früchte zum Essen. Wir werden zusammen essen und trinken. Wir werden die schöne Schöpfung Gottes erleben, ohne Leid, mit ungehinderter Freundschaft zu Gott und mit sinnvollen Aufgaben. Ich wünsche mir ja, dass es Berge gibt zum Wandern, Instrumente zu musizieren und Wälder zu erkunden und vieles mehr. Es gibt eine Schöpfung, neuer Himmel und neue Erde. Jesus bereitet eine Wohnung vor. Wir werden dort wohnen und werden dort unendlich viele Möglichkeiten haben und endlich viele sinnvolle Momente auszufüllen mit schönen Sachen. Stress wird es im Himmel nicht mehr geben. Warum? Weil man für alles unendlich viel Zeit hat. Also man kann es einfach mal genießen im Himmel. Es wird keinen Stress mehr geben. In allem, was wir tun im Himmel, werden wir Gott loben. Und so sehe ich den Himmel. Der Himmel wird auf ewige Zeit eine Folge stimmiger Momente sein. Also kennen Sie das? Stimmige Momente, die hat man so manchmal und dann werden die meistens wieder unterbrochen. Und im Himmel, der Himmel ist so ein unendlich langes Aneinanderreihen von stimmigen Momenten, wo immer alles passt. Wo immer alles passt. Also der Himmel hat einen echten Alltag, nicht lange Weile. Es wird eine Welt geben mit echter Natur, mit echter Schönheit. Der Himmel ist echt genial. Das ist nicht langweilig. Nicht wie Heinrich Heine gesagt hat. Heinrich Heine hat gesagt, wenn der liebe Gott sich im Himmel langweilt, dann öffnet er das Fenster und betrachtet die Boulevard von Paris. Das war schon ein bisschen arrogant von Heinrich Heine. Hat es vielleicht nicht besser gewusst, aber so hat man sich den Himmel manchmal auch vorgestellt, als langweilig. Aber ich kann jetzt nicht sagen und kann auch nicht garantieren, dass es im Himmel noch viel Adrenalinausstöße gibt. Aber vielleicht kann man da trotzdem noch snowboarden und sich von einer Brücke stürzen mit einem dünnen Seil am Bauch dran. Ich kann das nicht so genau sagen. Vielleicht will man das auch dann gar nicht mehr im Himmel. Aber das Himmel wird auch ein Abenteuer sein, wird Leben sein, genial sein, eben nicht langweilig. Der Himmel ist echt, mit echten Menschen, echtem Leben, echte Persönlichkeiten, eine echte Welt, mit echter Natur, echter Schönheit, echt genial. Also der Himmel ist echt, das kann man sagen. Das Zweite, der Himmel ist ewig. Der Himmel ist ewig. Das was, wann und wie lange des Himmels. Wie ist es eigentlich im Himmel? Die Bibel sagt, in der Offenbarung 21, 1 bis 3, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel herniederkommen von Gott, bereitet wie eine für einen Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Also, der Himmel ist nicht hier und bisher erleben wir, auch wenn wir mit Gott zusammenleben in Jesus Christus, nur einen Vorgeschmack auf den Himmel. Es ist immer noch der Ort, der weg ist von uns, zu dem wir jetzt noch beten, Vater unser im Himmel, aber dann wird er kommen und zwar hier hineinbrechen. Und wir werden Gott sehen von Angesicht zu Angesicht und mit ihm unterwegs sein, im Garten, in dieser Ewigkeit wandeln, wie im Garten Gethsemane. Aber dieser Himmel, der Aufenthalt Gottes, der wechselt am Ende nochmal die Adresse. Da wird diese Welt nochmal neu geschaffen. Und der Himmel kommt auf diese Erde herunter. Und es wird nochmal neu gemacht, aber hat immer noch den gleichen Namen, nämlich Himmel. Und dieser neue Himmel und diese neue Erde, wenn Gott wieder hereinbricht und wieder in diesem neuen Himmel und dieser neuen Erde mit uns unterwegs sein wird, seinen Kindern, dieser Himmel wird ewig sein. Ewig. Also Jesus hat es mal gesagt. Er hat gesagt, in Matthäus Kapitel 25, Vers 46, in diesem Gleichnis von den Schafen und den Böcken, und diese werden hingehen zur ewigen Strafe, die Gerechten aber hin in das ewige Leben. Also dieser Himmel, dieses Leben in dem Himmel und mit dem neuen Himmel, neue Erde, die wird ewig sein. Das griechische Wort für ewig ist dieses griechische Wort Äon. Haben Sie vielleicht schon mal gehört, Äon. Und Äon bedeutet eine lange Zeitspanne, lange Zeitspanne. Die Hebräer, also im Denken Gottes, die kannten kein Wort für ewig im naturwissenschaftlichen Sinne von kein Anfang und kein Ende. Also sie kannten nur lange Zeitspanne. Das kann einen Anfang haben und auch ein Ende haben, aber halt lang, lang, lang. Aber Zeit ist ja immer relativ. Okay? Zeit ist immer relativ, das wissen Sie. 30 Sekunden, Hand auf eine heiße Herdplatte, lang 30 Sekunden. 30 Sekunden mit der Frau, die man liebt, rumknutschen, kurze Zeit. Das reicht nicht, okay? 30 Sekunden ist meistens zu wenig. Wenn Ihnen das auch lang vorkommt, dann weiß ich nicht. Aber oder wenn Ihnen die Herdplatte lieber ist, dann kommen Sie in die Seelsorge. Also der Punkt ist, der Punkt ist, Zeit ist relativ. Und natürlich, manche sagen, ja, natürlich, der Himmel ist ewig, aber damit meint die Bibel nur eine lange Zeitspanne. Also irgendwann endet mal die Ewigkeit. Also zumindest für die, die es nicht so gut haben in der Ewigkeit. Die eben, wie Jesus hier sagt, die ewige Strafe erleben. Okay, und dann gibt es so gewisse Tendenzen, die dann sagen, ja, die ewige Strafe, die hört irgendwann mal auf, weil Äon bedeutet nur eine lange Zeitspanne. Und am Ende, da sind diese Menschen einfach weg. Oder am Ende, da werden alle Menschen auch nach dieser langen Strafe irgendwie versöhnt mit Gott. Und alle werden dann im Himmel nach dieser Ewigkeit, noch eine weitere Ewigkeit, alle mit Gott zusammen sein. Ich glaube, das könnte man aus dieser einen Bibelstelle ein Stück weit lesen. Aber es gibt noch ein paar andere Bibelstellen, die das zeigen, dass es einfach schwierig ist, so die Bibel zu lesen. Da nehme ich in der Offenbarung. Da heißt es, und der Teufel, der sie verführte, wurde in den Feuer- und Schwefelsee geworfen, wo sowohl das Tier, das ist jetzt nicht so wichtig, was es ist, als auch der falsche Prophet sind. Und diese, der Teufel und das Tier und der falsche Prophet, sie werden Tag und Nacht gepeinigt werden von Ewigkeit zu Ewigkeit. Also von Äon zu Äon. Nicht nur Äon, sondern von Äon zu Äon, von langer Zeit zu langer Zeit. Also eine lange, lange, noch längere Zeit. Und dann heißt es, und Nacht wird nicht mehr sein, in der gleichen Offenbarung, 22,5, und Nacht wird nicht mehr sein, sie bedürfen nicht des Lichtes einer Lampe und des Lichtes der Sonne, denn der Herr Gott wird über ihnen leuchten, da geht es um den Himmel. Und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Da steht im Griechischen der gleiche Ausdruck, von Äon zu Äon. Das heißt, solange die Zeitspanne funktioniert, von einer langen Zeitspanne zur nächsten, nämlich ewig, und solange der Himmel besteht, die einen herrschen werden von Ewigkeit zu Ewigkeit, solange besteht auch die Hölle. Genau gleich lang. Das heißt, wenn jemand sagt, die Hölle hört irgendwann mal auf, das mag sein, habe ich keine Ahnung, die Bibel sagt uns nichts davon, aber wenn man das so davon ausgeht, dass Äon einfach nur eine lange Zeitspanne ist und die Hölle irgendwann aufhört, dann würde auch der Himmel irgendwann mal aufhören, weil die gleiche Zeitspanne angegeben wird, wie lange die einen herrschen und die anderen leiden. Solange die einen gepeinigt werden von Ewigkeit zu Ewigkeit, herrschen die anderen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Solange das passiert. Und für mich sind es so ein Stück weit auch Argumente gegen Allversöhnung und das Auslöschen der Seelen in der Ewigkeit. Wir werden morgen bzw. übermorgen noch mal ein Stück weit mehr darüber hören, wenn es um das Thema auch der Hölle geht. Der Himmel ist ewig. Ewig. Und das dritte, der Himmel ist exklusiv. Der Himmel, der ist exklusiv. Die Frage ist ja, wer ist denn dabei im Himmel? Und der Himmel, der ist exklusiv. Der französische Spötter Voltaire äußerte sich in einer Tischrunde mit Friedrich dem Großen, wo er zusammensaß bei Friedrich dem Großen, und haben sie ein bisschen viel Wein getrunken. Und Voltaire, der hat gesagt, ich verkaufe meinen Platz im Himmel für einen Preußentaler. Und der fromme Ratsherr aus Kleve, der auch mit dabei saß an der Tafel des Königs, der stand auf und hat gesagt, wir hier in Preußen, wenn man da etwas verkaufen will, dann muss man sein Eigentumsrecht nachweisen. Voltaire, können Sie mir nachweisen, dass Sie einen Platz im Himmel haben? Wenn Sie das haben, dann kaufe ich es Ihnen ab, egal für welche erdenkliche Summe. Voltaire hat sich wieder hingesetzt. Er hatte keinen Nachweis natürlich für das, dass er einen Platz im Himmel hat. Aber das ist so das typische Denken des Menschen. Der Mensch in seiner Arroganz geht davon aus, dass so das natürliche Ziel eines jeden Menschen ist, ich komme irgendwie in den Himmel. Außer ich tue was ganz, ganz, ganz Schlimmes, dann natürlich nicht. Aber wenn ich das nicht tue, dann komme ich in den Himmel. Das ist so das Endziel der Fahrt des normalen Lebens, es endet irgendwie im Himmel. Und ich habe irgendwie ein Recht auf Himmel, außer ich mache es irgendwie kaputt durch was ganz, ich bringe jemanden um oder irgendwas ganz, ganz Schlimmes. Dann komme ich nicht in den Himmel. Aber der Himmel, den kann ich mir nicht erkaufen. Der Himmel ist kostbar, aber nicht käuflich. Der Himmel ist wertvoll, aber eben nicht bezahlbar. Himmel heißt, ich komme dorthin in diese Gegenwart Gottes nur durch Jesus Christus und einer lebendigen Beziehung zu ihm. Jesus macht es sehr deutlich. Er sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, also Gott, in den Himmel für alle Ewigkeit, denn durch mich. Das ist schon sehr exklusiv. Sehr exklusiv. Das lässt viele Menschen draußen, die eben diesen Jesus-Glauben nicht besitzen. Ich habe einen Mann getroffen im Zug. Ab und zu fahre ich Zug. Und wir sind ins Gespräch gekommen und wir haben nicht so geredet, was wir machen. Und haben dann über verschiedene geistliche Dinge gesprochen. Irgendwie kam er auf den Tod und dann irgendwie auch auf den Himmel zu sprechen. Und dann sagt er, oh, er regt sich so auf über die Christen, die immer so exklusiv reden über Jesus. Oh, habe ich gedacht, was soll ich jetzt noch sagen? Und dann hat er gesagt, aber ich denke, man kann auch ohne Jesus in den Himmel kommen. Und dann habe ich mich schon geoutet und habe gesagt, ja, dass ich auch einer von denen bin, die so ein bisschen Jesus-zentriert denken. Dann habe ich ihn gefragt, als er sich ein bisschen beruhigt hat, habe ich ihn gefragt, was denkst du denn, was wir den ganzen Tag machen werden? Mit wem wir denn den ganzen Tag zusammen sein werden? Wer denn im Zentrum steht im Himmel? Da hat er gesagt, wir werden Fußball spielen. Da habe ich gesagt, ja, und danach? Was werden wir dann machen? Wer steht denn im Zentrum vom Himmel? Was ist denn das? Und dann hat er keine so richtige Antwort gewusst. Und dann habe ich ihm gesagt, dass ich, wenn ich die Bibel lese, denke, dass Jesus im Zentrum im Himmel steht für uns alle. Auch beim Fußballspielen steht Jesus im Zentrum, beim Essen, beim Lachen, beim Bergsteigen. Jesus steht im Zentrum und ist da irgendwie mit dabei. Da steht Jesus im Zentrum. Oh, sagt er, oh nein, das wäre meine Hölle. Also, denkt ihr, dass jemand Christ ist, für den für immer mit Jesus zusammen zu sein die Hölle ist? Das ist das, warum das exklusiv ist. Das gibt es nicht. Wenn doch im Himmel Jesus im Zentrum steht, dann ist der Himmel nur für den Menschen der Himmel, der Jesus mag, der Jesus lebt, der Jesus kennt. Das geht einfach nicht. Den jesuslosen Himmel, den gibt es nicht. Das ist so wie autolose Formel 1. Ja, ich will Formel 1, aber keine Autos bitte. Ja, was dann? Schnecken oder? Also, versteht ihr? Und es gibt Menschen, die wollen ein christusloses Christsein. Die wollen einen jesuslosen Himmel. Sie wollen zwar in den Himmel, aber nicht Jesus nachfolgen. Und das geht einfach nicht. Jesus ist da ganz deutlich, das funktioniert nicht. Du kannst dir wünschen, du kannst dir das einbilden, du kannst dir das auch sagen, aber das funktioniert einfach nicht. Du kommst nicht durch jeden Glauben in den Himmel. Einfach nur, weil du was glaubst. Du kommst nur durch den Glauben in der Jesus-Nachfolge in den Himmel. Das ist, was Jesus sagt. Jesus kann ein Gauner gewesen sein, ein Geistesgestörter oder eben Gott selber und die Wahrheit gesagt haben. Die Entscheidung muss ich auch noch treffen. Aber dann ist es im Christentum zumindest sehr exklusiv, dass nur der dort sein wird, der Jesus Christus und seinen Vater, den Schöpfer, Gott mag. Wenn du Gott nicht anbeten magst, hat jemand gesagt, wird es dir im Himmel nicht gefallen, denn damit werden wir uns die Ewigkeit lang beschäftigen. Wenn du Gott nicht anbeten magst, dann wird dir der Himmel gar nicht gefallen. Wer einen jesuslosen Himmel will, der kommt in die Hölle, so sehr er den Himmel will. Himmel ohne Gott, das ist schon die Hölle. Also ein Schlaraffenland ohne Liebe, ein Paradies ohne Heiligkeit, das haben wir heute schon. Und ehrlich gesagt, mir reicht's ab und zu davon. Verstehen Sie? Wir haben jetzt schon irgendwie alles. Und doch fehlt uns das Wichtigste. Deshalb, Himmel heißt, einen Ehrenplatz an Gottes Herz zu haben. Deshalb ist es exklusiv. Und wenn ich Gott nicht möchte, jetzt in diesem Leben, dann werde ich ihn auch in der Ewigkeit nicht ertragen müssen. Wenn ich jetzt Gott schon möchte, in Jesus Christus, dann werde ich auch in der Ewigkeit meinen Wunsch erfüllt bekommen. Jeder bekommt das, was er möchte. Verstehen Sie? C.S. Lewis hat einmal gesagt, es gibt zwei Arten von Menschen in der Ewigkeit. Die zu Gott gesagt haben, dein Wille geschehe. Und zu denen Gott gesagt hat, dein Wille geschehe. Wer in diesem Leben nicht gerne mit Jesus sein wollte, von und für ihn leben wollte, der bekommt auch in der Ewigkeit seinen Wunsch erfüllt. Niemand muss für alle Ewigkeit bei Gott sein. Und wer in diesem Leben schon gerne für und mit Jesus gelebt hat, der bekommt auch in der Ewigkeit seinen Wunsch erfüllt. Paulus sagt es mal so im 2. Timotheusbrief, Kapitel 4, 7 und 8. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Also Paulus ist kurz vor dem Sterben. Ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben gehalten. 2. Timotheusbrief, letzter Brief des Paulus, danach ist er als Märtyrer gestorben. Dann sagt er, hinfort ist mir beigelegt die Krone der Gerechtigkeit, welcher mir der Herr an jenem Tag der gerechte Richter geben wird. Er spricht vom Himmel und der Ehrung und des Lebens dort. Nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb haben. Versteht ihr? Der Himmel ist exklusiv für die, die Jesus Christus als Gott erschienen in dieser Welt, gestorben, auferstanden, die diesen Jesus lieb haben und mit ihm leben. So exklusiv ist das. Und damit ende ich. Der Himmel ist exklusiv und gleichzeitig ist der Himmel einladend. Der Himmel einladend. Dieser Jesus, der exklusiv sich als Weg dargestellt hat, der hat diese Einladung zum exklusiven Eingang in den Himmel sehr inklusiv formuliert. Also er hat gesagt, es gibt nur einen Eingang in den Himmel, aber jeder ist eingeladen. Versteht ihr? Deshalb ist das Christentum exklusiv und gleichzeitig inklusiv. Weil niemand draußen bleiben muss, weil jeder, der sich dafür entscheidet, diesen Jesus zu lieben, weil er am Kreuz für ihn gestorben ist, diesen Weg freigemacht hat, der hat die Möglichkeit, in den Himmel zu kommen durch Jesus Christus. Da muss keiner draußen bleiben. Da muss er keine Vorleistung machen, keine Exerzitien, kein ganzes Leben lang vorgearbeitet haben, damit er das kann. Nein, der Schächer am Kreuz, der hat einen oder vielleicht eine halbe Stunde oder eine Stunde klare Momente in diesem Glauben an Jesus gehabt und bittet ihn, in diesem letzten Moment, lass mich bei dir sein im Paradies, denk an mich. Und Jesus sagt eben, du bist dabei, du bist dabei. Du brauchst kein ganzes Leben lang alles richtig gemacht haben, du brauchst keine Vorleistung geleistet haben, du kannst ohne Werke in dem Werk von Jesus Christus gerecht werden, in den Himmel hineinkommen, diese Beziehung zu Gott haben und für Ewigkeit gewiss sein, dass du bei ihm bist. Dazu lädt er ein. Wen lädt er ein? Jeden lädt er ein. Jeden lädt er ein. Er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Er lädt jeden ein zu glauben. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben, Himmel mitbesitzen. Wer? Alle, die an ihn glauben. Jeder ist eingeladen. Jeder. Und das ist das Schöne bei der inklusiven Einladung von Jesus Christus. Meine Frau, die backt gerne. Die backt sehr gerne und ich esse sehr gerne. Also vor allem ihren Kuchen. Ich esse sonst nicht ganz so viel, aber das mag ich. Und dann gehe ich ab und zu in die Küche und es riecht schon so lecker und dann sehe ich den Kuchen und will gerade hin und dann sagt meine Frau, nein! Also so macht sie nicht immer, aber nein, der ist für die Jugendgruppe oder der ist für meinen Frauennachmittag oder der ist für den Geburtstag. Dann drehe ich wieder um und gehe wieder nach draußen. Und manchmal komme ich rein und sehe den Kuchen und dann ist dieser Kuchen eben für was anderes. Und dann weiß ich, okay, ich darf nicht davon essen. Aber manchmal komme ich rein, das sind dann meine Lieblingsmomente, wo meine Frau einfach irgendwie einen Kuchen gebacken hat und ich komme rein und frage, Schatz, für wen ist der? Und dann sagt sie, für jeden, der mag. Die Worte mag ich. Weil ich mag auf jeden Fall. Aber das ist genau, was Jesus sagt. Es gibt eine inklusive Einladung von Jesus und sagt, hey, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und für wen ist es offen? Für jeden, der mag. Du musst kommen. Du musst kommen, in dieser Haltung glauben zu wollen, dein ganzes Leben an diesen Jesus zu hängen, in ihm deinen Schatz zu finden, deinen größten Schatz für das, was er getan hat in seinem Leben, in seinem Tod und Auferstehung. Aber das ist offen für jeden, der mag. Egal, wie bisher dein religiöser Hintergrund war, egal, wie dein moralischer Hintergrund war, egal, was du bisher getan oder gelassen hast. Du kannst 5-mal geschieden gewesen sein und jetzt gerade in einer wilden Ehe leben. Wenn du jetzt Jesus annimmst, dann wirst du nimmer mehr dürsten, sondern ewiges Leben haben. Du kannst ein korrupter Banker und Steuereintreiber im Römischen Reich gewesen sein, der seinen Reichtum angesammelt hat. Du sitzt auf dem Baum und Jesus kommt an dem Tag zu dir. Du hast heute ewiges Leben bekommen. Egal wo du stehst, egal wo du herkommst, Jesus bietet es jedem an. Das ist für jeden, der mag. Für jeden, der mag, der an ihn glaubt, hat das ewige Leben und Zugang zu diesem Himmel. Und er wird leben, obgleich er stirbt. Wenn alles geht, und ich sehe hier manche und ich sehe mein eigenes Leben, wenn alles vergeht, unsere Kraft vergeht, unsere Gesundheit vergeht, wenn alle weggehen neben uns, wegsterben, Geschwister, Ehepartner, vielleicht andere Leute gehen um uns herum, wenn alles zurückgeht an Kraft, an Denkvermögen, an Möglichkeiten, wenn alles zurückgeht, eines kommt und es ist das wahre Leben für jeden von uns in der Ewigkeit. Das sagt der Psalmbeter in Psalm 16, du hast mir offenbart den Weg zum Leben. Auch wenn ich hier sterbe, werde ich Leben haben in Ewigkeit. Und das wünsche ich dir, dass das deine Hoffnung ist, deine Klarheit ist, weil dieser Himmel, der ist echt, der Himmel, der ist ewig, der ist exklusiv und der ist einladend für dich und für mich und für jeden von uns herum. Und wir wollen so viele wie möglich mit dabei haben in dieser Ewigkeit. Amen. Ich bete noch. Vater im Himmel, und dafür danke ich dir, dass wir diese lebendige Hoffnung haben, die uns deutlich macht, dass dieses Leben nicht alles ist, dass noch mehr vor uns liegt. Und gleichzeitig erkennen wir auch einen gewissen Ernst da drin in deinen Worten, die du gesagt hast, die du offenbart hast durch Jesus Christus, dass es ein Gericht gibt, dass es einen zweifachen Ausgang dieser Weltgeschichte geht, wo es eine Trennung gibt zwischen der Menschheit, die sich entscheidet an dem, wie Menschen zu dir stehen. Ich möchte dich bitten, dass es für uns in unserem Herzen selber ganz klar ist, wie wir zu dir stehen, dass wir aber auch einladen andere, die das noch nicht klar haben in ihrem Leben. Und darum bitte ich dich, dass du für uns, in uns, diesen Himmel, diese Ewigkeit immer größer und immer schöner machst. Gerade auch da, wo vielleicht vieles vergeht, wo die Gesundheit eingeschränkt ist, wo das Denkvermögen weggeht, wo Freunde und geliebte Menschen wegsterben, dass wir darin nicht verbittern und das letzte Wort sehen, sondern wissen, das Schönste, das kommt noch. Das Leben in Ewigkeit, wo jede Träne, jede Krankheit abgewischt wird und du alles neu machst zu deiner Ehre und zu unserer Freude. Amen. Wir singen noch ein Lied miteinander.